Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge heute zu Macht der Epigenetik. Und ich habe heute mal wieder einen ganz besonderen Gast da, und zwar die liebe Kathi Kleff. Liebe Kathi, schön, dass du da bist.
Hallo lieber Manuel, ich freue mich so auf das Gespräch mit dir und dass wir mal die Plätze tauschen.
Genau, denn ich weiß nicht, ob ihr da draußen die Kathi schon kennt. Kathi ist nämlich eigentlich eine Persönlichkeit in der Medienlandschaft, und zwar sie ist Radiomoderatorin, Podcasterin, Autorin und aber auch traumasensibler Coach, und du beschäftigst dich ja mit vielen Dingen zu dem Thema Trauma, zu dem Thema Gesundheit und Achtsamkeit, und du warst jahrelang oder bist sogar noch Radiomoderatorin bei Antenne Bayern. Und ich habe mich da immer wieder damals, als wir uns kennengelernt haben, ich kenne doch die Stimme. Dann wurde mir bewusst, wie lange ich dich eigentlich immer wieder auch im Radio gehört hatte. Aber du hast auch einen eigenen Podcast, und zwar einen sehr erfolgreichen Podcast, Get Happy, wo du über die Themen persönliche Entwicklung sprichst, Gesundheit, mentale Gesundheit, Spiritualität, Achtsamkeit. Damals hast du mich auch vor über 2 Jahren zu dem Thema Epigenetik interviewt, wo wir uns auch kennenlernen durften. Und außerdem bist du Autorin von einem wunderschönen Buch, da werden wir später noch drüber sprechen. Und du bist tatsächlich auch Coach und speziell in dem Thema Gesundheit und traumasensibles Arbeiten. Habe ich irgendwas vergessen, liebe Kathi?
Ich habe dir aufmerksam gelauscht und ich glaube, im Grunde genommen hast du schon die ganze Palette abgebildet. Also ich bin ja so ein bisschen eine breit aufgestellte Wundertüte. Ich mache noch Musik und ja, die Spiritualität hast du genannt, die Meditation natürlich ein Thema, für das ich sehr brenne, genauso wie die Epigenetik. Das war ja auch der Grund, warum du damals bei mir warst und warum ich seit 2 Jahren eigentlich schon längst bei euch in der Ausbildung sein sollte, was ich aus zeitlichen Gründen leider bisher immer noch nicht geschafft habe. Aber ich bin guter Dinge, dass ich das noch mache und auch offizieller Epigenetik-Coach werde. Aber ansonsten hast du, glaube ich, alles ganz schön zusammengefasst.
Was ich total an dir liebe, ist, dass du extrem authentisch bist und auch komplexe und emotionale Themen, vor allem auch in deinem Podcast, auf eine ganz wundersame Art und Weise vermittelst und die Zuhörer mittlerweile auch wirklich inspirierst und berührst, und vor allem aber auch mit deinem Buch, was du, ich glaube, letztes Jahr oder dieses Jahr rausgebracht hast.
Richtig? November 23 ist es erschienen, also noch nicht ganz ein Jahr.
Genau, da werden wir auch gleich mal drüber sprechen. Und du hast wirklich auch wunderschöne und wunderbare Gäste. Wunderschöne, eher wunderbare Gäste.
Ah, schön sind sie manchmal auch.
In deinem Podcast gehabt. Also den kann ich einfach auch wirklich sehr empfehlen. Ich möchte so ein bisschen, ja, tatsächlich in deine persönliche Geschichte direkt eintauchen, weil ich heute mit dir drüber sprechen möchte über das Thema Trauma, über das Thema Epigenetik, wie Trauma mit Epigenetik zusammenhängt. Und das so ein bisschen auch an deiner persönlichen Geschichte vielleicht aufziehen. Und ich werde dann immer ab und zu mal vielleicht so die wissenschaftlichen Parts dazu einfügen.
Gerne.
Magst du vielleicht mal erzählen, wie war dein Werdegang und wie kamst du eigentlich dazu, dich damit zu beschäftigen, mit dir selbst und am Ende auch zu verstehen, dass bestimmte Erfahrungen in deiner Kindheit sich eigentlich auf deine Gesundheit und auf deinen ganzen Körper ausgewirkt haben.
Okay. Ich versuche es kurz zu machen. Ich bin Jahrgang 1973. Meine Eltern geboren im bzw. kurz vor Kriegsende. Mein Vater 1940, meine Mutter 1945. Also die typischen Nachkommen der Kriegsgeneration. Meine Mutter hatte ihr Leben lang mit sehr, sehr schweren depressiven Episoden zu tun, in dem Zusammenhang mit Alkohol, mit immer wieder auch suizidalen Phasen. Also meine Kindheit war in Bezug auf meine Mutter schon mal alles andere als sicher. Und mein Vater, was für diese Generation auch überhaupt nicht unüblich ist, im Gegenteil, natürlich auch zu diesen Zeiten als Kind wenig emotional von den Eltern versorgt worden und im Alter dann als erwachsener Mensch im Grunde genommen ein, ich sag mal, emotional sehr sparsamer Mensch, der sehr aufbrausend war, für mich als Kind eher unberechenbar, körperlich nicht gewaltvoll, aber sicherlich verbal, teilweise cholerisch und auch sehr herrisch. Und hätte es diese Diagnose damals schon gegeben, dann hätte bei mir wahrscheinlich schon Anfang meiner 20er eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung festgestellt, weil im Grunde genommen die Grundatmosphäre meines kompletten jungen Lebens, also meiner ganzen ersten Lebensjahre bis zu dem Tag, an dem ich ausgezogen bin mit 19, also ich hatte das Abitur 3 Wochen in der Tasche und bin geflohen von zu Hause, es nie einen Moment gab, in dem ich wirklich in Sicherheit war. Und ich bin relativ früh in der ersten Psychotherapie gelandet, mit 23 oder 24, weil ich damals von jemandem verlassen wurde und ich zumindest da schon einen Hauch von Bewusstsein in mir gehabt haben muss. Denn etwas in mir hat erkannt, meine Reaktion darauf ist nicht verhältnismäßig. Also natürlich ist man traurig und sicherlich auch mal außer sich, wenn man verlassen wird. Aber das weiß ich heute. Also diese Sprache, die ich heute benutze, die kenne ich, weil ich das alles gelernt habe. Damals hätte ich das so nicht formulieren können, aber einfach, um sich so ein bisschen da reinzufühlen. Ich war über Wochen in einem schwer dysregulierten Zustand. Ich konnte überhaupt nicht aufhören zu weinen. Ich war in tiefster Verzweiflung, ich konnte nicht essen, ich konnte nicht schlafen. Ich habe in ein paar Wochen, ich glaube, 15 oder 16 Kilo abgenommen. Ich war außer Kontrolle. Und da bin ich in der ersten Therapie gelandet, was eine klassische Gesprächstherapie war. Und so begann im Grunde genommen mein Weg. Und ich wusste schon sehr früh, das ist ja bei vielen Menschen auch anders, also die wirst du vielleicht auch kennen oder die alle, die uns jetzt zuhören. Es gibt ja natürlich auch Menschen, die sagen, in meiner Kindheit war alles total schön und alles war super und ich kann mich zwar an nichts erinnern und ich habe auch eine Palette von Symptomen und ich tue mich auch mit Beziehungen schwierig, aber in meiner Kindheit war alles toll. So, also was so ein bisschen dieser wunderbare Verdrängungsmechanismus unseres Gehirns ist, der ja auch einen wichtigen Nutzen hat. Das war bei mir nicht so. Ich wusste natürlich sehr genau, dass das, was bei mir zu Hause passiert war, nicht normal war. Und dennoch hat es aber lange gedauert, bis ich wirklich Zusammenhänge herstellen konnte, weil ja aus mir was geworden war. Also ich hatte nicht so diese, all die Themen und die Trauma-Folgesymptome, unter denen litt ich im Verborgenen. Das heißt, ich hatte kein offenkundiges Drogenproblem, ich hatte kein offenkundiges Alkoholthema, ich war kein Messi, ich war immer beruflich sehr erfolgreich. Meine Karriere startete mit Anfang 20 beim Radio und ging kontinuierlich bergauf, bis ich Anfang der 2000er eine der meistgehörten und auch bekanntesten Radiostimmen Deutschlands war. Aber hinter den Kulissen sah die Sache ein bisschen anders aus. Und zusammengefasst, die Symptome, unter denen ich eigentlich bis vor 4 oder 5 Jahren, wir haben 2024, ja, ich würde sagen, so bis 2019, 2020 gelitten habe, waren Essstörungen, schwere Angststörungen, depressive Episoden, schwere Schlafstörungen, von einer wirklich toxischen Beziehung, und damit meine ich nicht ein bisschen Drama, sondern wirklich Partner, die im Grunde genommen so ein bisschen die Thematiken meiner Kindheit mitbrachten. Also ich bin immer wieder an Partner mit sehr starken narzisstischen Persönlichkeitsstrukturen geraten, beziehungsweise habe mich danach ausgerichtet, weil das für meinen Körper, für mein Unterbewusstsein das Vertraute war. Immer wieder Drogenthematiken, Suchtthematiken, und war, also jetzt umgangssprachlich ausgedrückt, ein bisschen gefangen in meinem Helfersyndrom. Das war aber sehr ernst. Das war nicht witzig, sondern es war wirklich sehr, sehr ernst. Und kompensiert habe ich das alles, wie viele Menschen, durch Alkohol, durch Zigaretten, durch Essen oder Hungern, durch absolut manischen Sport, durch sehr viel Arbeit. Und im Grunde genommen verdichtete sich über die Jahre durch diesen sehr, 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 sehr hohen Stress, der im Grunde genommen eine Grundkonfiguration war. Also es gab, ich weiß heute, wie sich Entspannung anfühlt, aber in meinem Leben gab es wenig Entspannung. Es gab entweder total drüber oder total drunter. Also entweder hohe Erregtheit oder tiefe Niedergeschlagenheit, also richtige Shutdown-Zustände, wo eben dann auch die Depressionen kamen oder ich es nicht mal mehr geschafft habe, mir überhaupt was zu essen zu machen oder das Bett zu verlassen. Und ich war insgesamt 11 Jahre in Therapie, 7 Jahre davon in Traumatherapie mit 3 oder 4 Jahren Unterbrechung. Und wirklich verstanden, was eigentlich mit mir los ist und dass das, worunter ich leide, immer noch völlig normale Reaktionen auf ehemals völlig unnormale Lebensumstände waren. Das habe ich erst verstanden, als ich anfing, und deswegen liebe ich ja eure Arbeit auch so und liebe die Epigenetik so, als ich anfing, mich ganzheitlich zu verstehen. Also als ich wirklich angefangen habe, tief zu tauchen und Step by Step mich selbst begriffen habe. Also anstatt mich immer wieder selbst zu verurteilen und mich anzuklagen, warum bin ich so bescheuert, mich stattdessen zu fragen, wozu mache ich eigentlich gewisse Dinge oder warum mache ich sie, wo kommt denn das her? Und ja, also lange Rede, keinen Sinn. Ich habe dann angefangen, auch mich auszubilden und bin auch wissenschaftlich immer tiefer eingestiegen in Traumadynamiken, in Traumafolgestörungen, in sogenannte. Und habe nach und nach begriffen, dass mit mir im Grunde genommen alles in Ordnung war, dass ich das Gegenteil von bescheuert war, sondern dass mein Körper im Grunde genommen immer noch im Strudel der Vergangenheit gefangen war. Und dann wusste ich, wo ich ansetzen kann. Und dafür gab es dann immer noch keinen Quick Fix, sondern das war dann einfach nochmal eine jahrelange Arbeit. Und ehrlich gesagt, ist die auch heute noch nicht vorbei. Also es geht halt, solange wir leben, jeden Tag aufs Neue. Aber ich bin heute wirklich ein emotional sehr, sehr stabiler Mensch. Das war ich sehr lange nicht. Und diese extremen Ausschläge nach oben und nach unten, die gibt es nicht mehr. Es gibt die Kurve ist einfach sehr flach geworden. Ich habe Tage, an denen ich traurig bin. Ich habe Momente, in denen ich wütend bin. Ich habe auch vielleicht mal einen Moment, wo ich verzweifelt bin, aber ich verharre nicht mehr in diesen Zuständen, sondern es ist ein Gefühl, ich lasse es kommen, es darf gehen, ich sorge gut für mich, es ist vorbei. Und das ist eine Lebensqualität, die ich mir niemals hätte vorstellen können und die wirklich wunderbar ist.
Ah, schön. Vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und auch für den tiefen Einblick. Und du hast eine ganz wichtige Sache gerade angesprochen und ich möchte das so ein bisschen in Verbindung setzen mit deine Erfahrungen oder deine Erlebnisse, auch mit der Wissenschaft der Epigenetik, weil unser Podcast auch Macht der Epigenetik heißt. Mhm. Und vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist so, dass traumatische Erlebnisse in der Kindheit, frühkindliche Traumata zum Beispiel, epigenetische Veränderungen an unseren Genen hervorrufen können und zwar vor allem an unseren Stressgenen. Da gibt es wunderbare Studien dazu. Also was man gesehen hat, wenn Kinder bis zu einem gewissen Alter ein Trauma erleiden, und Trauma kann für ein Kind schon gewisse Erfahrungen mit den Eltern sein, dass dann hier die Methylgruppen sozusagen, hier es in der DNA-Methylierung Veränderungen gibt an den Stress-Antwortgenen und sich das im Epigenom festsetzt. Das heißt, dass dann später unsere Resilienz zum Beispiel oder wie unser Körper auf Stressreaktionen oder auf Stress reagiert, anders ausfällt. Und zur späteren Folge bestimmte Erkrankungen, psychische Erkrankungen, die Anfälligkeit für psychische Erkrankungen erhöht sein kann. Also damit ihr hier so ein bisschen den Zusammenhang bekommt. Wie war denn das bei dir? Du hast ja darüber gesprochen gerade, dass du wirklich starke Ausschläge nach oben und unten hattest und deine Resilienz, deine Stressresilienz vielleicht nicht so groß war. Durch was hat sich denn das genau verändert? Wie, du hast gesagt, du hast Psychotherapie gemacht, aber gab es für dich so einen ausschlaggebenden Moment oder einen Aha-Effekt, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich es irgendwie verstanden und jetzt verändere ich mein Leben, meinen Lebensstil, meine Emotionen, meine Gedanken oder auch mein Mindset, damit sich dann am Ende sozusagen auch dein Epigenom verändert. Gab es da so Momente oder auch ein Aha-Erlebnis?
Also es gab sicherlich einen Moment, über den schreibe ich auch im Buch, den man hervorheben kann, weil er den ersten wichtigen Schlüssel lieferte zu dem Wahnsinn, der in meinem Verstand los war und somit auch zu dem Stress, den das im Körper auslöste. Und das war ein Moment, in dem die Stimmen in meinem Kopf so laut wurden, dass ich ohne Übertreibung wirklich dachte, ich verliere den Verstand. Und das war eine sehr, für mich auch im Nachhinein, sehr dramatische Situation mit meiner besten Freundin, die Gott sei Dank neben mir saß im Auto. Wir waren auf einer Autofahrt von Niederbayern nach München. Und ich habe irgendwann zu ihr, also ich merkte, dass der Stress im Körper immer höher wurde. Ich habe wirklich gedacht, ich detoniere jetzt gleich. Und dann habe ich irgendwann gesagt zu meiner Freundin, es schreit mich von allen Seiten an. Ich habe das Gefühl, ich verliere den Verstand. Also ich war tief verzweifelt aufgrund dessen, was in meinem Kopf los war. Und sie hat dann gesagt, fahr mal raus. Und ich bin dann rausgefahren. Und dann saß sie einfach neben mir und war bei mir. Und dann ist es aus mir herausgebrochen. Und ich habe eine halbe Stunde zutiefst verzweifelt einfach nur geweint und habe dieses Ventil geöffnet für all das, was in meinem Organismus los war. Und das war ein Punkt, wo ich wusste, so will ich nicht mehr weiterleben. Und damit meine ich nicht, ich wollte mir was antun, sondern für mich war klar, das ist kein Leben. Ich will so nicht mehr weiterleben. Und das war der Auslöser, der dazu führte, dass ich mich anfing, der Meditation zu nähern. Damals wirklich in kleinen Schritten, also gerade für Menschen mit Traumafolgen ist Meditation so ein zweischneidiges Schwert, weil für viele es sehr schwierig ist, die Augen zu schließen, ruhig zu sitzen oder in der Stille zu sein. Also das vielleicht nur als kleine Erwähnung von mir an dieser Stelle. Es gibt auch traumasensible Meditation. Man muss nicht anfangen mit Joe Dispenza. Man kann auch in kleinen Schritten beginnen. Und das habe ich gemacht. Ich habe damals mit einer App angefangen. Und das war sicherlich eine Weggabelung, wo es deutlich mehr Richtung Heilung ging. Also die Meditation ist bis heute sicherlich einer meiner wichtigsten Schlüssel. Und es war aber natürlich nicht der einzige. Und im Laufe der Zeit kamen zu diesem Schlüssel unzählige weitere dazu. Ich meine, im Grunde genommen ist ja jede Heilungsreise wie so ein Buffet. Also wir gehen mit unserem leeren Teller hin und nehmen uns halt das, was uns gut tut. Und jeder ist so hoch individuell. Es gibt dieses One Size Fits All halt nicht, auch wenn es sicherlich Leitlinien gibt, an denen es ganz gut ist, sich zu orientieren. Das zweite große Thema für mich war, mehr in die Natur zu gehen. Ich bin sehr viel alleine gewesen, streckenweise, viel mit dem Hund in den Bergen unterwegs, war wirklich einfach nur mit mir und habe vielleicht unbewusst ein bisschen gelernt, mal die Stille auszuhalten und mal hinzuhören, was denn eigentlich drinnen ist. Also auch das war fürs Nervensystem sicherlich ein großer Gamechanger. Dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen. Habe mir genau wie du einen Schlaftracker für den Finger gekauft und habe angefangen, mich ja mit Schlafhygiene mal zu befassen. Was macht es denn eigentlich, wenn ich spät esse? Was macht es, wenn ich Alkohol trinke? Was macht es, wenn ich Kaffee? Und so weiter und so fort. So. Und Schlaf ist bis heute meine absolute Religion. Also Schlaf halte ich für super wichtig. Und dann kam so, es führte so eins zum anderen. Also ich habe das natürlich dann angefangen, die Dinge aktiv zu verändern. Also jetzt mit Blick auf die Nutri-Epigenetik und die Sozio-Epigenetik. Also ich habe angefangen, kleine Dinge intrinsisch zu verändern. Ich habe dann irgendwann aufgehört, auf Partys zu gehen. Ich habe aufgehört, gewaltvolle Serien und Filme mir reinzuziehen oder Bücher. Dann, aber das kam später, zu Beginn der Pandemie habe ich mit meinem Partner damals, haben wir wirklich fast jeden Abend eine Flasche Wein getrunken. Das ging so ein Dreivierteljahr und dann war es von heute auf morgen plötzlich vorbei. Und ich trinke heute im Grunde genommen so gut wie überhaupt keinen Alkohol mehr. Also wenn ich im Monat mal ein Glas Wein trinke, dann ist es viel. Plötzlich habe ich aufgehört zu rauchen. Auch nicht, weil ich es wollte, sondern es passierte aus mir heraus, es ergab keinen Sinn mehr. Und ich erkläre mir das heute so, dass durch diese vielen unterschiedlichen Zahnrädern, an denen ich angefangen habe, fein zu justieren und die alle natürlich Wirkung aufeinander hatten, Ursache und Wirkung, dass mein Organismus immer weniger die Not verspürte, zu kompensieren, also meinen eigenen Stoffwechsel zu manipulieren, um mich zu beruhigen durch Zigaretten und Alkohol zum Beispiel. Und so wendete sich dieses riesige, komplexe Schiff, das wir Menschen sind, in kleinen Schritten hin in ein Leben im Flow-Zustand. Und nochmal, mir scheint nicht den ganzen Tag die Sonne aus dem Hintern. Ich habe schlechte Tage, ich bin mal traurig. Aber nicht nur die emotionalen Aussetzer sind weg, sondern auch alle, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, auch diese ganzen körperlichen Symptome, die dieser oxidative Stress in meinem Körper verursachte, haben sich über die letzten 3-4 Jahre im Grunde genommen ausgeschlichen. Mhm. Ja.
Ja.
Das sind immer so lange Antworten, aber es ist auch so ein komplexes Thema, deswegen fällt es mir schwer, da so ganz knackig zu antworten.
Nein, ich glaube, ich habe das schon, ich höre ja, du hast so eine wunderschöne Stimme. da hört man auch einfach so gerne zu. Ich finde das sehr, sehr schön. Bitte weiter so. du hast gerade Lebensstilveränderungen angesprochen. Und das Spannende ist ja auch in der Epigenetik oder in der epigenetischen Forschung, dass wir wissen, dass Lebensstiländerungen wie Ernährung, Schlaf, vor allem Stressmanagement aktiv die eigene Genableseprozesse verändert oder die Genexpression beeinflussen kann, wenn wir sie lange tun, also wenn wir sie lange wenn wir eine Gewohnheit entwickeln und über 3, 4, 5 Monate es regelmäßig tun, schreiben wir auch unser Epigenom um.
Mhm.
Hast du gemerkt, du hast gerade vorhin Schlaf angesprochen, als du deinen Schlaf verändert hast, dass du nicht nur fitter am nächsten Tag warst, sondern zum Beispiel auch weniger krankheitsanfällig, deine Stressreaktionen auf bestimmte Situationen eventuell adäquater waren?
Ich glaube, so explizit gemerkt habe ich das nicht, aber ich merke es heute. Mhm. Also dadurch, dass es ja, ich sage ja immer, meine Heilungsreise hat so über einen Zeitlauf von 2, 3 Jahren richtig Fahrt aufgenommen. Da kamen diese ganzen Themen dann nacheinander dazu, die ich gerade schon aufgezählt habe. Auch die Ernährung spielte eine große Rolle. Ich habe nie viel Schweinefleisch gegessen, aber ich habe plötzlich einen Ekel vor Rind empfunden und habe dann auch angefangen, mal mich mit Schwermetallen zu beschäftigen im Fisch. Und heute würde ich sagen, lebe ich zu 80% plant-based, also ernähre mich, esse irrsinnig viel Gemüse. Habe jetzt übrigens neulich, ist ein bisschen off-topic jetzt, aber ich fand es so nett, ich habe das neulich gehört, dass wir, warum sollen wir so viel pflanzlich basiert essen? Weil die Pflanzen ja im Grunde genommen Licht speichern, also dass wir uns auch von Licht ernähren, wenn wir, das ist jetzt eher ein spiritueller Ansatz, aber ich mochte den Gedanken einfach, wenn wir Pflanzen essen, dass wir praktisch uns selber auch Licht zukommen lassen. Das fand ich ganz schön. Und auf deine Frage zurückzukommen, ich merke das heute. Also wenn ich heute zum Beispiel eine Nacht mal schlecht schlafe oder ich esse spät oder wir gehen doch mal zu Freunden und trinken mal einen Gin Tonic oder so, dann habe ich mittlerweile einen so guten Kontakt zu meinem Körper, dass ich am nächsten Tag die Auswirkungen sehr wohl merke, indem ich gereizt bin oder vielleicht eine Migräne ein bisschen habe oder einfach nicht so, ich bin so ein bisschen leichter umpustbar. Nach nur einer Nacht. Und wenn ich mir jetzt rückblickend vorstelle, dass das ja früher mein Normalzustand war, mit all dem anderen, das auch noch damit zusammenhing, kann ich ungefähr erahnen, was das für Auswirkungen hatte und verstehe natürlich auch heute, warum es mir ging, wie es mir ging.
Ja, ja. Du sprichst gerade was ganz Wichtiges an, und zwar eigentlich die Tatsache, dass viele Menschen heutzutage von ihrem Körper getrennt leben.
Ja.
Also wirklich nicht mehr wirklich in ihren Körper fühlen können, ihren Körper wirklich fühlen können und auch eine Fähigkeit besitzen, ihren Körper wirklich wahrzunehmen. Bei dir spielt Achtsamkeit ja eine ganz, ganz wichtige Rolle, aber du hast vorhin auch angesprochen so ein bisschen das Thema Spiritualität. Was ist für dich Spiritualität? Und das ist mir auch ganz wichtig, denn häufig wird man ja, wenn man sagt, okay, ich bin spirituell, wird man so ein bisschen in so eine Ecke reingestellt. Ja, das verändert sich so ein bisschen mittlerweile, finde ich, in unserer Gesellschaft.
Finde ich auch.
Was bedeutet für dich Spiritualität? Weil ich finde, das hat nämlich definitiv auch etwas mit Achtsamkeit für sich persönlich zu tun.
Spiritualität bedeutet für mich, ein bewusstes Leben zu leben. Also sich selber bewusst zu sein, was denke ich, was fühle ich gerade, was mache ich eigentlich da? Weil würden wir, und es sieht ja so aus, als würde gerade ein großer Bewusstseinswandel weltweit stattfinden. Mir persönlich geht er manchmal nicht schnell genug, aber die Dinge brauchen auch einfach Zeit, auch das lerne ich. Also Bewusstsein gehört auf jeden Fall für mich zur Spiritualität dazu. Und an etwas zu glauben, das größer ist als ich. Ob das jetzt Gott ist, das Universum, das Quantenfeld oder der Heilige Geist, das ist mir persönlich nicht so wichtig. Aber an etwas zu glauben, was größer ist als ich und dass auch meine Existenz, wir sprechen immer so viel über unseren Purpose und unsere Bestimmung und warum bin ich hier. Ich kann das natürlich nur für mich beantworten, aber ich weiß für mich heute, dass ich Teil eines größeren Ganzen bin und dass es hier nicht nur um mich geht, sondern dass ich eine Aufgabe habe auf diesem Planeten, in dieser Inkarnation, in diesem Leben, um meinen Teil dazu beizutragen. Und das ist auch der Grund, warum es mir so viel Freude macht, Get Happy in die Welt zu schicken, also meinen Podcast. Ich möchte einfach meinen Teil dazu beitragen, auch anderen Menschen so ein bisschen als Geburtshelfer unterstützend zur Seite zu stehen, in ein höheres Bewusstsein zu kommen und aber auch ein Beispiel sein, also ein Beispiel vorleben, dass zum Beispiel, das war jetzt einmal Beispiel, müssen wir abziehen, das war doppelt, dass Heilung möglich ist und dass es, dass wenn ich das schaffe, dann schaffen das auch andere Menschen. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum es nicht so sein sollte. Und es ist eben wichtig zu verstehen, an welchen Rädchen wir überall drehen dürfen, um uns selber zu unterstützen. Und die Spiritualität ist etwas, das ich lange Zeit ein bisschen missbraucht habe als Spiritual Bypassing, wie es so schön heißt. Und heute glaube ich, dass es Trauma ist und war, also heute ist es bei mir nicht mehr so, aber ich glaube, dass es gesellschaftlich eine Rolle spielt, was Spiritualität angeht. Ich glaube, dass Trauma uns trennt von dem, was größer ist als wir. Dass wir die, und jetzt befinden wir uns ehrlich gesagt eigentlich eher im Bereich der Quantenphysik. Das hat schon mit der Spiritualität eigentlich nur noch wenig zu tun, wo ich hatte bei Get Happy ein Interview mit zwei Menschen, mit denen ich mich über Quantenphysik unterhalten habe, ein Wissenschaftsjournalist der Zeit und eine Dame, die ein sehr bekanntes Buch geschrieben hat über Quantenphysik, die Natalie Knapp. Und wir haben darüber philosophiert, ob die Quantenphysik der Idee von Gott vielleicht am nächsten kommt. Und das ist natürlich eine interessante Frage, da bin ich nicht die Erste, die sie stellt. Und vielleicht ist es das. Es ist ja im Grunde genommen auch nicht so wichtig, an was man glaubt, aber für mich bedeutet meine Spiritualität, ich glaube an etwas, das größer ist als ich, an eine Verbundenheit und ich glaube daran, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass es ein großer Irrtum ist, zu glauben, dass wir es nicht sind. Vielleicht der größte Irrtum der aktuellen Zeit, in der wir leben.
Ja, davon bin ich tatsächlich auch überzeugt. Ja. Und da sind wir, glaube ich, schon bei einem Thema, was ich auch ansprechen möchte, und zwar die Herausforderung von unserem modernen Leben, so wie wir heutzutage leben und was das eigentlich für Auswirkungen hat auf unsere persönliche mentale Gesundheit. Mhm. Also wir leben teilweise, viele Menschen leben ein sehr stressvolles Leben, sind immer so knapp kurz vorm Burnout, ja, sind überfordert durch ihre Arbeit, teilweise aber auch überfordert durch Dinge, die sie sich selbst meinen, machen zu müssen, überfordert durch die digitalen Medien, welche Rolle sie eigentlich spielen sollten oder meinen zu spielen zu müssen, sozusagen. Magst du vielleicht da mal eine Strategie mitgeben, wie du damit umgehst? Weil du bist ja auf der einen Seite ja schon mittlerweile, seit den letzten Jahrzehnten, du hast es auch vorhin angesprochen, halt eine sehr bekannte Radiomoderatorin, stehst dann auch manchmal in der Öffentlichkeit, und auf der anderen Seite bist du aber, entwickelst du dich und gibst das auch an die Menschen weiter. Merkst du hier eine große Herausforderung auch für dich persönlich und auch für deine mentale Gesundheit, und kannst du das vielleicht auch auf die Menschen da draußen so ein bisschen transferieren, dass sie was vielleicht für sich selber auch mitnehmen können?
Mhm. Ich versuch's mal. Ja. Ich bin ja immer noch bei Antenne Bayern und es macht mir auch einfach nach wie vor großen Spaß, obwohl ich dort jetzt seit 1994 Teil des Teams bin. Ich arbeite aber nur noch 10 Tage im Monat beim Radio und auch häufig an Wochenenden, wo es einfach viel ruhiger ist und wo ich sehr mit mir bin. Und ich muss vielleicht für alle, die den Sender nicht kennen, erwähnen, dass Antenne Bayern wirklich ein Unterhaltungsformat ist. Wir sind ein reiner Privatsender, wir haben keinen Bildungsauftrag. Unser Augenmerk liegt auf sehr viel Musik und den Leuten einfach einen guten, netten Tag bescheren. So, also ich arbeite nicht in einer Nachrichtenredaktion, wo ich von morgens bis abends zugeballert werde mit den Schreckensnachrichten aus aller Welt. Und das macht es sicherlich leichter. Und dazu kommt, dass wir wirklich einen ganz tollen Team-Vibe haben. Es ist einfach schön, dort zu sein. Wir schwingen hoch und wir haben viel Spaß miteinander. Und ich glaube, das ist schon mal für einen Beruf etwas sehr Wertvolles, ja, was sich viele Menschen wünschen. Gleichzeitig, und das mag ich hier auf jeden Fall teilen, achte ich sehr, sehr bewusst darauf, was ich außerhalb meiner Zeit in den Medien an Medien konsumiere. Und ich habe neulich mit einem Neurowissenschaftler so ein bisschen darüber philosophiert, mit dem Volker Busch, dass meine Eltern zum Beispiel aufgewachsen sind mit einer Tageszeitung, die morgens kam. Und abends um 20 Uhr wurden dann noch die Nachrichten geschaut. Das war's. Und dazwischen hatten die keine Berührungspunkte mit Medien. Und heute haben wir keine Berührungspunkte mehr ohne Medien, weil wir, gerade wenn wir auch noch so schreckliche Dinge wie Push-Up-Nachrichten an unserem Handy aktiviert haben, werden wir ja wirklich 24/7 einfach zugeballert von allen Seiten mit Reizen, mit Triggern, mit Ängsten, mit apokalyptischen Szenarien. Und ich zum Beispiel habe jetzt seit, ich glaube, 3 Jahren kein Fernsehprogramm mehr. Ich habe einen Fernseher und ich schaue mir sehr gezielt mal eine schöne Doku an, keine Ahnung, auf Apple TV oder Netflix. Übrigens finde ich auch sehr interessant, auf Apple TV kommen aktuell irrsinnig viele Serien, wo die Quantenphysik eine Rolle spielt. Das finde ich interessant. Kleine Bemerkung am Rande. Und ansonsten schütze ich mich sehr gut vor dem, was da draußen los ist, und versuche, gerade in meiner Generation gibt es auch, ich glaube, es ist ein Glaubenssatz, gibt es diesen Glaubenssatz, ja, aber man muss ja informiert sein. Und ich stelle jetzt hier mal die provokante Frage, echt? Warum? Weil ich doch die Erfahrung mache, dass ich das, was ich mitkriegen, was gut wäre, dass ich es mitbekomme, das bekomme ich schon mit. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich gar keine Medien konsumiere, aber ich achte sehr, sehr gut darauf. Und das ist auch etwas, was ich all meinen Klienten mitgebe, was ich auch immer wieder mit meinen Podcast-Gästen bespreche. Jeder Mensch darf und soll das für sich entscheiden. Aber ich finde es doch wichtig, sich bewusst zu machen, was es für Auswirkungen auf unser Gehirn hat und auf unseren Sympathikus, wenn wir uns keine Pausen gönnen und uns alles an Reizen, Bildern und schlechten Nachrichten reinziehen, was es so gibt auf der Welt. Dessen darf man sich einfach bewusst sein. Das finde ich wichtig. Und dann kann man eine Entscheidung treffen. Okay, was ist denn das Pensum, was ich für gesund halte? Und nicht für, so muss das aber sein. Ich muss ja immer informiert sein. Ich glaube nicht, dass man das muss. Ich glaube, man darf sich auch im Laufe des Tages auch mal ein paar Stündchen eine Pause gönnen. Aber, und da bist du natürlich sehr viel versierter als ich, Dopamin ist eine starke Droge. Und es gibt, ich habe es leider nicht gelesen, ich weiß gar nicht, ob es es auf Deutsch gibt, aber ich weiß, es war in Amerika ein Bestseller, Dopamine Nation. Dopamin ist sicherlich auch in der Zeit, in der wir leben, ein großes Problem.
Ja, definitiv. Ja. Selbst wenn wir nur auf den Laptop schauen, wenn wir auf unser Handy schauen, kriegen wir einen Dopamin-Kick. Und ich glaube, jeder, der mal Digital Detox versucht, merkt dann irgendwann, dass man doch ans Handy greifen möchte, vielleicht doch den Laptop aufmachen möchte.
Ja, die Programmierung ist wirklich krass. Ich habe gestern Abend wieder festgestellt, dass ich mir so einen Rhythmus angewöhnt habe, alle 10 Minuten, also ich brauche so alle 10 Minuten, braucht mein Organismus wieder so einen Shot. Und das zu durchbrechen ist echt nicht leicht. Also es braucht ein hohes Bewusstsein. Ich finde aber, man darf auch ein bisschen tricksen. Ich lege das Handy dann manchmal in einen anderen Raum zum Beispiel, wo ich dann nicht so, wo es nicht griffbereit ist. Aber ich finde, da darf man auch milde mit sich sein, weil es eben so eine starke Droge ist. Und der Entzug ist echt nicht ohne. Ja. Und was ich vielleicht auch noch ergänzen möchte, weil du mich gefragt hast, das kann jetzt nicht jeder sofort, aber ich mag es zumindest erwähnen. Ich bin vor über einem Jahr, genau wie du, aus der Stadt geflohen und lebe auf dem Land. Und das ist ein solches Geschenk. Und jedes Mal, wenn ich wieder, ich lebe ja in München oder habe in München gelebt, jetzt lebe ich 30 Kilometer außerhalb. Ich fahre jetzt nur noch sehr, sehr selten in die Stadt. Und wenn ich da bin, dann frage ich mich wirklich, was zur Hölle machen wir hier?
Ja.
Es ist also gerade fürs, wenn man einmal raus ist und sein eigenes Nervensystem gut kennt, wir haben ja schon kurz angerissen, dieser verlorene Kontakt zum Körper, dann ist es wirklich verrückt. Also der Schritt aufs Land zu gehen, war sicherlich nochmal ein i-Tüpfelchen obendrauf für meine physische und psychische Gesundheit.
Ja, häufig, wenn wir aus unserem Hamsterrad oder aus alten Gewohnheiten ausbrechen und dann teilweise wieder zurückgehen, wie zum Beispiel, ich habe ja auch in München gelebt, und wenn ich nach München wieder zurückgehe und längere Zeit da bin, ich meine, unsere Firma Diversity ist auch in München, aber wenn ich da bin, dann denke ich mir so, okay, ich möchte aber auch wieder zurück. Ja, ich bin froh, dass ich dann am Abend wieder zurück darf und in der Natur bin. Das ist interessant, wie man selber, wenn man einmal aus dem Hamsterrad dann ausgebrochen ist, das dann selber realisiert, boah, wie konnte ich das eigentlich jahrelang aushalten? Ja.
Und dann finde ich, ist dieser Begriff Aufwachen tatsächlich sehr treffend. Ja. Als würde man, also so habe ich das bei mir empfunden, gerade mit dem Umzug aufs Land, dass ich das Gefühl habe, mir wird jetzt erst bewusst, was ich mich eigentlich ausgesetzt habe über so viele Jahre. Und da bin ich wirklich wach geworden. Und jetzt fahre ich in diesem wachen Zustand in die Stadt. Und für mich ist es wie die Matrix. Also ich sehe die Aggressivität der Menschen. Ich sehe und spüre dieses hohe Stresslevel, das durch die Straßen fegt, der Verkehr, ich sehe die Baustellen und ich denke, Gott, das arme Gehirn, was es hier alles zu verarbeiten gibt, das ist ja Wahnsinn. Und da kommen Nachrichten, entzündungsfördernde Ernährung, Strahlung, Trauma, das ist dann noch gar nicht dabei. Das kommt dann noch on top. Also es ist schon echt, es ist schon, die Welt, die wir uns erschaffen haben, ist schon echt bemerkenswert.
Bemerkenswert, ja, ist das richtige Wort.
Ja.
Ich möchte tatsächlich hier nochmal ganz kurz erwähnen, und zwar für die Menschen unter euch, die Kathi auch gerne mal live sehen möchten, und uns auch live sehen möchten, ihr habt die Möglichkeit, am 16. November tatsächlich Kathi, mich, Timo und viele andere Menschen aus dem Bereich der Epigenetik kennenzulernen. Denn Kathi, du bist nämlich auch bei uns auf unserem Healversity Festival und moderierst den ganzen Tag.
Freue ich mich total drauf. Finde ich mega schön, dass ihr mich gefragt habt und ich musste keine Sekunde überlegen. Und ich bin einfach super gespannt auf den Tag, bin auch total gespannt auf die Community, weil im Podcast du natürlich, also ich bekomme natürlich auch genau wie du wahrscheinlich viel Rückmeldungen, aber ich freue mich doch darauf, auch mal zu sehen, was da eigentlich gerade entsteht. Und wer die Menschen denn sind, die da hinkommen und was sie bewegt und wie sie aussehen und wie sie sich anfühlen. Und das finde ich schon richtig cool. Und ich bin sicher, es wird ein grandioser Tag und ich hoffe, dass ganz, 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 ganz viele kommen.
Ja, ich auch. Deswegen hier auch nochmal ein bisschen Werbung. Wenn du noch kein Ticket gekauft hast, schau auf unsere Webseite healversity.com. Unter Festival kannst du dir ein Ticket holen am 16. November. Liebe Kathi, ich möchte noch ein bisschen auch über dein Buch sprechen. Und zwar, wie kam es eigentlich dazu, dass du dir gesagt hast, okay, ich möchte jetzt den Weg, den Werdegang, den ich jetzt bis jetzt durchlaufen habe, weil es hört ja nie auf, eigentlich die eigene Reise, auch mal in ein Buch niederschreiben und andere Menschen inspirieren?
Ich hatte eine konkrete Anfrage eines Verlages, der von mir gehört hatte durch den Podcast. Und ich habe eine Zeit lang auch einen Podcast mit der Verena König zusammen gemacht, mit der Traumatherapeutin, die ja auch vielen sicherlich ein Begriff ist. Und der Verlag kam auf sie zu und fragte, ob ich nicht für sie ein Buch über Trauma schreiben möchte. Und meine erste, also ich habe mich natürlich wahnsinnig geschmeichelt gefühlt, und gleichzeitig war aber klar, dass wenn ich ein Buch über Trauma schreibe, dann würde ich das Buch schreiben als Betroffene und nicht als Traumatherapeutin, weil ich bin keine Traumatherapeutin. Da meine Mutter aber noch am Leben ist, ging es einfach nicht. Es war, also alles in mir hat sich gesträubt, weil klar war, mein Vater ist 2016 gestorben, aber meine Mutter lebt noch und es war klar, wenn ich dieses Buch schreibe, muss ich über meine Mutter schreiben, meine Mutter lebt noch, das geht auf keinen Fall so. Und dann ging das hin und her und dann habe ich denen am Ende eine Absage erteilt und 6 Monate später bekam ich vom selben Verlag nochmal die Anfrage, ob ich jetzt es mir nicht doch nochmal überlegt hätte und wie es denn wäre. Und dann, also das auch zu dem Satz, vertraue dem Prozess. Da war ich schon 6 Monate weiter in meiner Entwicklung und plötzlich war es vorstellbar. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe mal ein Essay und ich mache mir mal Gedanken, wie das aussehen könnte. Und es war für mich klar, ich nehme meine Mutter mit an Bord, weil ich will sie nicht vor vollendete Tatsachen stellen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mich das auch getraut. Und dann passierte das Wunder. Ich habe meiner Mutter davon erzählt und habe gesagt, du, ich habe eine Anfrage, ob ich ein Buch über Trauma schreiben möchte. Und ich mache in meinem Coaching jeden Tag die Erfahrung, dass es für die Menschen unendlich hilfreich ist, dass ich so viel teile aus meiner Geschichte. Und deswegen möchte ich dieses Buch gerne schreiben. Und dann passierte das für mich Unvorstellbare. Sie sagte nämlich ganz ruhig, dann musst du das machen. Und ich so, hä? Ich hatte mit allem gerechnet, aber damit nicht. Aber, also neben der, in der Epigenetik ist ja sicherlich auch die Systemik, sind ja eigentlich Schwestern. Und in der Systemik sagt man ja, wenn einer im Familiensystem die Arbeit macht und heilt, dann heilt das System mit. Ich kann das nur bestätigen aus eigener Erfahrung. Und meine Mutter war total offen und setzte dem Ganzen auch noch die Krone auf. Ich habe dann angefangen zu schreiben. Es wurde dann ein anderer Verlag. Ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und habe das auch nicht bereut. Ein kleinerer Verlag allerdings, nämlich Momanda. die Anfrage, die erste kam von einem größeren Verlag. Und sie setzte dem Ganzen die Krone auf, weil ich sie dann, der Schreibprozess ging dann los, es waren knapp 1,5 Jahre insgesamt. Ich habe dann, manche Menschen wissen das, ich schreibe da auch ein Buch drüber, ich habe das Buch dann gelöscht zwischendurch aus Versehen. Das war ein großes Drama. Da war ich mal wieder in einem dysregulierten Zustand. Und ich habe dann meine Mutter gefragt, ob sie ein Kapitel schreiben möchte und über ihre Kindheit schreiben. Weil ich es wichtig finde, dass wir anfangen zu verstehen, dass wir miteinander verbunden sind und dass die Wunden, unter denen ich gelitten habe, auch die Wunden waren, unter denen meine Mutter gelitten hat. Weil sie gewisse Dinge als Kind erfahren hat, wie zum Beispiel schwerste körperliche Gewalt. Weil ich glaube, dass da ganz viel Heilung drin ist, wenn wir uns im anderen erkennen. Und damit meine ich auch unsere Eltern. Und ich habe mein Leben lang die Wunden meiner Mutter vor meine eigenen gestellt. Das ist auch eine Schutzfunktion. Das machen wir ganz automatisch, so den eigenen Schmerz ein bisschen relativieren und dann eher ein übermäßiges Mitgefühl nur für die Eltern entwickeln, aber gar nicht für uns. Finde ich auch einen wichtigen Aspekt übrigens bei Traumaheilung. Und sehr wichtigen sogar. Und meine Mutter schrieb dieses Kapitel und es war wirklich magisch, weil sie im Grunde genommen öffentlich bezeugt hat, durch das, was sie geschrieben hat, dass das, worüber ich schreibe, die Wahrheit ist. Mhm. Und dass mein Trauma genauso viel wert ist wie ihrs. Und das war wahnsinnig heilsam für mich. Also merke ich auch, wenn ich drüber spreche, bin ich gleich sofort total angefasst. Und ja. Das war wahnsinnig heilsam für mich, weil das war es, was ich mir mein Leben lang gewünscht hatte. Dass ich, also dass nicht nur ihr Schmerz, der so offensichtlich war durch ihre vielen Klinikaufenthalte, durch sie ist zwangsernährt worden, wir hatten Polizei zu Hause. Es war wirklich, wirklich schlimm. Und es war aber so offensichtlich und meines war nicht so offensichtlich wie ihres, was übrigens auch die Essenz von Komplextrauma ist. Es ist halt häufig nicht so offensichtlich. Und dass sie das bezeugt hat und es war mir gar nicht so wichtig, dass sie hat sich dann auch entschuldigt, aber das war mir gar nicht so wichtig, sondern es war mir wichtig, dass sie anerkennt, das, was du erlebt hast als Kind, war schlimm. Und so entstand das Buch. Und ich, bekomme jeden Tag Rückmeldungen von Menschen, die sich bedanken und die so viel Heil darin finden, dass ich mich zeige, weil es ihnen, glaube ich, die Legitimation auch gibt, dass das, was sie wahrnehmen, zum einen richtig ist und dass man sich damit zeigen darf, dass es nichts gibt, wofür wir uns schämen müssen.
Ja, schön.
Ja.
Ja, wir werden auch unter dem Podcast, werden wir dein Buch verlinken. Ihr Lieben, schaut da mal rein. Kann ich nur von Herzen wirklich empfehlen. Schaut es euch an, kauft das Buch und lasst euch inspirieren.
Das heißt übrigens, wie ich wurde. Es trifft es ganz gut.
Das trifft es sehr gut, ja.
Weil ich so echt so das Gefühl habe, dass ich heute so mein authentischstes Ich bin, ohne Überlebensreaktionen und Strategien und ja, genau.
Schön. Ich möchte noch einmal auf eine Sache nämlich eingehen und zwar Musik hat ja auch immer eine Rolle bei dir gespielt in deinem Leben, immer noch auch. Ich weiß noch vor, ich glaube, einem Jahr waren wir auch zusammen auf einem Kongress, da hast du dann am Ende des Kongresses, es war bei Verena König, Musik gemacht und gesungen. Und du hast nicht nur eine schöne Stimme im Radio, sondern auch beim Singen. Und ich weiß gar nicht, ob mein Team da schon auf dich zugekommen ist, ob du eventuell mit Timo zusammen tatsächlich auf dem Festival am Ende auch einen Song spielen würdest.
Auf jeden Fall mache ich das. Ich nutze jede Gelegenheit zu singen.
Schön. Ich habe dem Timo schon gesagt, er kann dann auf der Bühne so ein bisschen klimpern und den Takt vorgeben und du singst. Und das hat mich damals sehr, sehr berührt, deine Stimme. Und aber auch, weil damals der ganze Vortragsraum mit allen Menschen mitgesungen hat. Und mich einfach auch diese Gemeinschaft, dieses Gefühl von Gemeinschaft einfach immer sehr bewegt, vor allem in der Welt, in der wir heutzutage leben, dass wir zusammenkommen und gemeinsam wachsen. Mhm. Und wir leben halt, das ist meine Meinung, wir leben in einer Zeit, wo das jetzt heutzutage möglich ist. Ja, in der Zeit, wo deine Eltern auch gelebt haben oder geboren wurden, da war dann, du hast gesagt 1945, glaube ich.
40 und 45,
genau. Ja, da teilweise war da noch Krieg. Mhm. Und dann natürlich auch die ganzen Erfahrungen dazu. Die durften das Ganze erstmal ganz anders aufarbeiten, hatten ganz andere Erfahrungen. Und wir leben jetzt gerade in einer Zeit, wo wir uns genau um Achtsamkeit, über das Thema Spiritualität, mentale Gesundheit kümmern dürfen und damit eigentlich auch eine neue, für unsere nächsten Generationen auch eine neue Gesellschaft und Welt schaffen könnten. Und das habe ich auch damals vor einem Jahr erlebt und das möchten wir auch schaffen, dass wir das einfach dieses Gefühl einmal erleben auf unserem Festival. Und deine Stimme hat damals dieses Gefühl für mich total verbildlicht oder auch hervorgeholt. Und das war schön. Das würde mich freuen, wenn wir das auch bei uns machen werden.
Auf jeden Fall. Ich gebe alles. Also wie gesagt, zum Singen muss man mich nicht überreden.
Schön. Liebe Kathi, lieben Dank, dass du bei uns im Podcast warst, dir Zeit genommen hast. Und ihr Lieben, schön, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, diese Folge hat euch genauso inspiriert wie mich gerade. Ich bin gerade ganz ruhig und beseelt tatsächlich. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke, Kathi, dass du da warst.
Ich danke dir sehr, lieber Manuel. Ich freue mich total auf den November. Ich freue mich, dass wir verbunden sind. Und ich freue mich auch über eine Rückrunde, dass du mal wieder zu mir kommst. Das
ja, gerne.
Machen wir jetzt gerne. Gleich hinter den Kulissen noch
genau.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Gerne und bis bald.
Bis bald.